Herzlich willkommen hier in der FEG in Dortmund zu unserem Neujahrsgottesdienst. Vielleicht etwas ungewohnt, normalerweise abends so um die Zeit. Ich verbinde immer den Silvestergottesdienst, das ist irgendwie ganz komisch. Aber es ist Neujahr. Ja, zu Beginn wollen wir zusammen beten und ich möchte bitten, wer kann, dazu aufzustehen. Herr, wir wollen dir Dank sagen, dass wir hier zusammenkommen dürfen und zusammen Gottesdienst feiern. Ein neues Jahr liegt vor uns, Herr, und du versprichst uns auch wieder dabei zu sein. Du willst uns die Hand reichen. Mehr noch, du willst uns ein neues Herz schenken, alles neu machen. Hab Dank, dass wir wissen dürfen, dass du jetzt auch hier bist. Segne bitte diesen Gottesdienst und rede jeden Einzelnen von uns hier an mit der Predigt, mit dem, was gesagt wird. Sei du uns nahe, Herr. Amen. Für die nächste Woche gibt es ein paar Ansagen. Es sind nicht viele. Und zwar haben wir am Donnerstag zwei Veranstaltungen. Auf eine wurde ich gebeten, nochmal besonders hinzuweisen, obwohl es eigentlich eine stetig wiederkehrende, regelmäßige Veranstaltung ist. Das ist der Seniorenbibelkreis am Donnerstag um 15 Uhr, Seniorenbibelkreis mit Abendmahl. Und als besondere Veranstaltung am Donnerstag, auch dem 5. klar, 19.30 Uhr, die Atempause für Frauen zur Jahreslosung 2017. Wer kann sie schon auswendig? Mal gucken, nach dem Gottesdienst wird es Ihnen einfacher fallen. Gott spricht, ich schenke euch ein neues Herz und lege einen neuen Geist in euch. Jahreslosung, um die wird es ja auch heute hier gehen. Und dann noch als dritte und letzte Ansage. Vom 8. bis 14. Januar ist die weltweite Gebetswoche der Evangelischen Allianz. Dazu wird es hier nächsten Sonntag fast genau dieselbe Zeit, um 18 Uhr, Eaton Workshop geben. Das heißt, der Crossover lädt alle, die nicht nur junge Erwachsene sind, also nicht nur junge Erwachsene, sondern alle, zu gemeinsamem Essen, Worship und Gebet ein. Ein Flyer mit den anderen Veranstaltungen in Dortmund liegt aus. So sieht er aus. Kann man vorne sich dann auch noch nehmen. Ja, die Jahreslosung so als Vers, den das Jahr über einen begleiten soll. Ich denke, es macht sich immer ganz gut, wenn man den spricht, und manche finden es noch leichter, wenn man es zusammen singt. Und da ich ja mal Fan auch von Kanon bin, dachte ich, ich gucke mal ein bisschen im Internet. Es wird doch bestimmt jemand geben, der einen Kanon zur Jahreslosung geschrieben hat. Und den habe ich euch mal mitgebracht. Der Lothar Grab, ein Kantor, hat dazu einen Kanon geschrieben. Die Leute, die Notenkenntnis besitzen, sollten relativ schnell dort reinkommen. Und alle anderen hängen sich mal einfach rein. Wir versuchen das mal. Den ersten Teil. Gott, Gott, Gott spricht. Das ist einfach, ne? Machen wir gleich nochmal. Gott, Gott spricht. Der zweite Teil. Ich schenke euch ein neues Herz. Und zusammen. Ich schenke euch ein neues Herz. So, das machen wir mal die beiden Teile zusammen. Gott, Gott spricht. Ich schenke euch ein neues Herz. Das klingt schon mal sehr gut. Machen wir gleich nochmal und hängen den dritten Teil mal dran. Gott, Gott spricht, ich schenke euch ein neues Herz, ihr lege einen neuen Geist in euch. Ja, jetzt werden der Text etwas schneller, auf jede Note eine Silbe. Und lege einen neuen Geist in euch. Und nochmal. Und lege einen neuen Geist in euch. So, wir versuchen es mal als Ganzes. Gott, Gott spricht, ich
schenke euch ein neues Herz und lege einen neuen Geist in euch.
So, und das machen wir jetzt nochmal. Singen dann den einmal durch und dann machen wir Gruppen. Das ist die eine Gruppe, die zweite Gruppe und ich singe dann die dritte Gruppe. Vielleicht macht das Klavier dann noch die dritte Gruppe mit. Dann müssten wir so ungefähr den Eindruck von dem dreistimmigen Kanon haben. So, von vorne. Alles zusammen, einmal durch.
Gott, Gott spricht, ich schenke euch ein neues Herz und lege einen neuen Geist in euch. Gott, Gott spricht, Gott, Gott spricht, ich schenke. Schenke einem neues Herz und lege einen neuen Geist in euch.
So, mal gucken, vielleicht singen wir den nachher nochmal, dann prägt sich's besser ein. Aber war schon sehr gut. Als Lied hatte ich mir rausgesucht, von guten Mächten treu und still umgeben. Wie sagte Gregor, als ich das erzählt hatte, der Klassiker. Da ist was mit neuem Jahr drin. Das passt immer ganz gut vom Text her. Gerade auch zum Jahreswechsel wird gerne gesungen, hat so eine schöne Melodie, so ein Sechs-Achtel-Takt. Man kann fast, könnte man fast danach tanzen. Es ist schön, das Lied halt. Ne? Und dann habe ich mir gedacht, ich gucke mal ein bisschen näher, beziehungsweise ich wusste schon, mich hat mich schon mal jemand darauf hingewiesen. Guck dir doch mal an. In welchem Zusammenhang ist das eigentlich? Wo ist der Text her? Ich weiß nicht, ob das bekannt ist. Der Text ist von Dietrich Bonhoeffer. Von guten Mächten treu und still umgeben ist ein geistliches Gedicht des evangelischen Theologen und NS-Widerstandskämpfer Dietrich Bonhoeffer. Verfasst im Dezember 1944 in der Gestapohaft. Es ist Bonhoeffers letzter erhaltener theologischer Text vor seiner Hinrichtung am 9. April 1945. So kann man bei Wikipedia nachlesen. Bonhoeffer war als prominenter Regimegegner seit dem 5. April 1943 in verschiedenen Gefängnissen inhaftiert. Am 8. Oktober 1944 wurde er im Zusammenhang mit dem 20. Juli ins Kellergefängnis des Reichssicherheitshauptamtes in Berlin, Prinz-Albert-Straße 8, verlegt. Von dort schrieb er am 19. Dezember 1944 an seine junge Verlobte Maria von Wedemeyer und fügte dem Brief ein paar Verse, die mir in den letzten Abenden einfielen, als Weihnachtsgruß für dich und die Eltern und Geschwister an. Also nicht unbedingt als Weihnachts- oder Jahreswechsellied gedacht, sondern als Weihnachtsgruß für seine Familie. Eigentlich hat das Gedicht 7 Strophen, so wie wir es kennen in der Vertonung von Herrn Fietz. Das ist diese 7. Strophe als Refrain. Ich denke auch nicht schlecht, weil er auch das deutlich macht, dieses Geborgensein. Deshalb hat in unserer Version das Lied 6 Strophen und die 7. ist der Refrain, der sich an jeder Strophe immer wieder anschließt. Wir singen die ersten beiden Verse. Dieses Gedicht bezog sich auf seine eigene Situation. Er musste mit der Hinrichtung rechnen und die seiner Familie vor dem unausgesprochenen Hintergrund der NS-Herrschaft und des Krieges. Sein Bruder Klaus sowie die Schwager Hans von Donani und Rüdiger Schleicher waren inhaftiert. Bruder Walter war gefallen. Seine Zwillingsschwester Sabine war mit ihrem jüdischen Mann Gerhard Leibholz ins Ausland geflohen. Seine Verlobungsbeziehung bestand praktisch nur im sporadischen und zensierten Briefwechsel. Dritte Strophe: Und reichst du uns den schweren Kelch, den bittern, des Leids gefüllt bis an den höchsten Rand, so nehmen wir ihn dankbar, ohne Zittern, aus deiner guten und geliebten Hand. Das ist die Strophe, die ich nicht mitsingen kann. Im Wissen um die Situation Bonhoeffers im Vergleich zu meiner eigenen Situation versagt mir regelmäßig die Stimme. Deswegen denke ich, singen wir mit der Strophe 4 weiter. Das mit dem Zusammenführen dieser Familie hat auch nicht mehr geklappt. Walter war ja schon gefallen. Die Inhaftierten sind alle nicht einmal ein halbes Jahr später ermordet worden. Am Anfang des Briefes schrieb Bonhoeffer: Es ist, als ob die Seele in der Einsamkeit Organe ausbildet, die wir im Alltag kaum erkennen. So habe ich mich noch keinen Augenblick allein und verlassen gefühlt. Du und die Eltern, ihr alle, ihr Freunde und Schüler im Feld, ihr seid mir immer ganz gegenwärtig. Eure Gebete und Gedanken, Bibelworte, längst vergangene Gespräche, Musikstücke, Bücher bekommen Leben und Wirklichkeit wie nie zuvor. Es ist ein großes, unsichtbares Reich, in dem man lebt und an dessen Realität man keinen Zweifel hat. Wenn es im alten Kinderlied von den Engeln heißt, Zweie, die mich decken, Zweie, die mich wecken, so ist diese Bewahrung am Abend und am Morgen durch gute, unsichtbare Mächte etwas, was wir Erwachsenen heute nicht weniger brauchen als die Kinder. Wir singen die sechste Strophe. Da stand ich nun mit dem Text, dachte, das ist wichtig, das kann man ruhig mal sagen, dass man so ein bisschen den Hintergrund weiß. Und eigentlich sind wir doch beim Neujahrsgottesdienst. Wo ist denn da das Neue in dieser schwierigen Situation? Und Verschiedenes ging mir da noch durch den Kopf, das, was Bonhoeffer sagt, dass er in dieser Einsamkeit eine ganz andere Realität gefunden hat, eine ganz andere Glaubensbeziehung. Und um diese neue Glaubensbeziehung, das kann ich auch wieder selber entdecken. Darum soll es ja heute auch gehen, ein neues Herz. Auf zu neuen Ufern, mit neuem Herz auf zu neuen Ufern, so das Thema. Ich denke, manchmal ist es auch gut, einen Blick zurückzuwerfen, um dann etwas Neues anzugehen. Manchmal wird uns beim Blick zurück auch klar, welche Möglichkeiten Gott uns heute schenkt und welche Bewahrung er uns schon geschenkt hat. Und damit, denke ich, passt dieses Lied auch ganz gut in diesen Gottesdienst. Von diesem Grund können wir ausgehen zu neuen Ufern. Aber wie das jetzt aussehen soll, das sagt uns jetzt der Rolf.
Ja, ein frohes, gesegnetes neues Jahr wünsche ich euch auch von hier vorne. Ich freue mich, dass wir zu dieser ungewöhnlichen Zeit doch so eine große Runde sind. Das ist toll, dass ihr euch auf den Weg gemacht habt. Und wir wollen heute miteinander ein Stück über die Jahreslosung nachdenken. Und zu Anfang lasst uns bitte einfach noch mal so schauen, wie ist das denn normalerweise, wie war es für euch? Gestern Abend, Silvester, die Silvesterfeier, hattet ihr gute Gespräche, eine gute Zeit mit anderen? Wart ihr vielleicht auch eher allein für euch? Ich erlebe es immer so, dass der Jahreswechsel eine gute Chance ist, so aus einem gewissen Abstand zu dem zurückliegenden Jahr und im Ausblick auf das kommende Jahr darüber nachzudenken, was war gut und was war nicht so gut. Und das neue Jahr, das liegt vor uns wie ein unbeschriebenes Blatt. Und da kann man ja viel draufschreiben. Und wir haben Hoffnungen, wir machen Pläne, vielleicht im Blick auf den Urlaub, vielleicht im Blick auf die Arbeit und die Familie. Und es geht auch um uns ganz persönlich. Was wollte ich nicht schon längst an mir in meinem Leben ändern? Der Jahreswechsel ist ein guter Zeitpunkt, um Vorsätze zu fassen für das neue Jahr. Welche guten Vorsätze hattest du denn oder hast du denn für das Jahr 2017? Vor einem Jahr, also Ende 2015, gut einem Jahr, gab es eine Umfrage zum Thema gute Vorsätze für das Jahr 2016. Das Ergebnis, das finde ich ganz interessant. Zur Erklärung noch gesagt, bei dieser Umfrage waren Mehrfachnennungen möglich. Der Hit Nummer 1 war, ich möchte wieder oder überhaupt mehr Sport treiben. 25% aller Leute haben das gesagt, ich möchte mehr Sport treiben, wieder mehr Sport treiben. Der Hit Nummer 2, wer hätte es gedacht, ich möchte mich gesünder ernähren. Auch 25% wie die Nummer 1. 25% jeweils haben diese beiden Vorsätze genannt. Nummer 3 auf Platz 3, ich möchte mehr Zeit mit Freunden und Familie verbringen, beziehungsweise mehr Zeit für sie haben. Immerhin auch 21%. Dann kommen zwei andere und auf Platz 6 dann, habe ich jetzt auch nochmal hier, ich möchte meine Laster, Rauchen, Alkohol etc. endlich aufgeben, 11%. Und jetzt kommt's. 23% aller Befragten aber sagten, ich werde mir nichts vornehmen, Vorsätze halte ich sowieso nicht ein. Kommt euch das bekannt vor? Dass wir Dinge, die wir als wirklich wichtig und richtig erkannt haben, nicht auf die Reihe bekommen? Ich meine, so eine berufliche Veränderung zu planen oder ein Hausbau, das kriegt man vielleicht irgendwie hin. Aber Dinge wie ein besserer Vater, ein besserer Ehemann sein oder schlechte Angewohnheiten bis hin zum Suchtverhalten abzulegen oder Charakterveränderungen anzugehen, geduldiger zu werden zum Beispiel, da scheitern wir so oft. Und deswegen sagen dann auch viele, ich mache mir überhaupt keine guten Vorsätze mehr, ist sowieso alles Käse. Woran liegt es, dass wir mit unseren guten Vorsätzen oft nicht weiterkommen? Und ich denke, an der Stelle hilft uns die Jahreslosung weiter. Ich schenke euch ein neues Herz und lege einen neuen Geist in euch. Wenn wir über das Thema gute Vorsätze nachdenken, dann geht es immer auch und zuerst um unser Herz, um dein Herz, um mein Herz. Und ich habe hier mal so ein ganz großes Exemplar mitgebracht. Ich lege das mal hier so hin. Ich hoffe, ich brauche einen Stuhl vielleicht, wo wir das, oder Notenständer. Das ist, vielen Dank. Ja, gar nicht so einfach mit dem Herzen, das sehen wir jetzt hier schon. Also ihr müsst nicht die ganze Zeit stehen bleiben während der Predigt. Ich denke, wir haben das Herz auch lang genug gesehen. Cool. Sehr gut. Woran denkst du, wenn du Herz hörst? Zum einen ist ja das Herz Bezeichnung für das Körperorgan, aber es gibt eine übertragene Bedeutung. Und vielleicht denkst du dann an Lieder über Herzschmerz von Silbermond, Helene Fischer oder Andreas Burani. Vielleicht kommen dir auch englische Lieder in den Sinn von Joe Cocker zum Beispiel oder Backstreet Boys oder wen auch immer. Bei Herz geht es um Gefühle, um Liebe. Und ihr kennt dieses Bild, wenn ein Pfeil durchs Herz geht. Und das meint Amors Pfeil, der Pfeil der Liebe hat dich getroffen. Du bist verliebt und das hängt in deinem Herz fest. Und wenn ich im Wald spazieren gehe, dann sehe ich an den Bäumen überall so Herzen und da sind Initialien eingeritzt. Ja? M und W plus K und D, Andreas und Martina. Und das soll zum Ausdruck bringen, uns beide verbindet Liebe, die wir in unserem Herz empfinden. Ein anderer Begriff, der uns auch sehr vertraut ist, ein Bereich, den wir mit Herz verbinden, ist Intuition. Vielleicht habt ihr diesen Ratschlag schon mal gehört, folge deinem Herz. Und dann auch diesen Spruch, das muss vom Kopf ins Herz rutschen. Ja? Herz und Kopf, ein Gegensatz. Herz, das ist für Intuition, Spontanität und Kopf, das ist viel Nachdenken und Abstraktes, irgendwo auch weit weg vom Leben, wie es wirklich ist. Ich glaube, diese beiden Bereiche, das ist das, was uns am vertrautesten ist mit Herz. Die Gefühle und die Intuition. Und diese Bedeutung hat das Herz in der Bibel auch, aber noch viel mehr. Mit dem Herzen, so ist der Gebrauch in der Bibel, wollen und planen wir auch. Da heißt es zum Beispiel im Alten Testament von dem König David, er hatte es auf dem Herzen, für Gott einen Tempel zu bauen. Also in diesem Redewendung, es etwas auf dem Herzen haben, klingt das auch noch an, diese Bedeutung, obwohl das gar nicht für uns so im Vordergrund steht. Der König David hat sich viele, viele Gedanken gemacht. Wie kann das sein? Wie kriege ich das auf die Reihe, einen Tempel zu bauen? Ist das richtig? Er hat darüber nachgedacht, reflektiert und dann hat er sich irgendwann entschieden und gesagt, ich pack's an. Auch wenn daraus nichts wurde später. Also, nachdenken, reflektieren, wollen, entscheiden. Maria, von ihr heißt es in der Weihnachtsgeschichte, sie bewegte alle diese Worte in ihrem Herzen. Das heißt, im Herz sind auch unsere intellektuellen Fähigkeiten zu Hause von der Bibel her. Und auch die Fähigkeit, eine Sache zu verstehen, kritisch zu beurteilen, das spiegelt sich in dieser Redewendung wieder. Er fasste sich ein Herz und dann tat er was. Er fasste sich ein Herz und ging endlich diese Aufgabe an. Ja, auch das. Also in der Bibel umfasst Herz viel mehr als Gefühle und Intuition. Herz umfasst alle Dimensionen unserer menschlichen Existenz. Man könnte sagen, das Herz ist die Mitte, das Zentrum unserer Person. Im Herz ist die DNA deiner Persönlichkeit zu Hause. Da ist verankert, wie du gestrickt bist. Man könnte also sagen, Herz in der Bibel entspricht dem, was wir mit Wesen oder Charakter eines Menschen meinen. Und wenn das so ist, und das trifft ja auf die Jahreslosung dann zu, das ist ja ein Wort aus der Bibel, dann wird deutlich, in diesem biblischen Sinn hat unser Herz ganz viel mit dem Thema zu tun, gute Vorsätze. Es kommt auf dein Herz an, ob du gute Vorsätze fasst oder nicht. Es kommt auf dein Herz an, ob du gute Vorsätze dann auch tatsächlich umsetzt oder nicht. Und auch noch ein weiteres ist, vom Biblischen her ist das Herz dann logischerweise auch für unseren Glauben an Gott entscheidend. Unser Herz ist der Ort, wo du glaubst. Dein Herz ist die Instanz, mit der du glaubst oder in deinem Herzen glaubst du. Ein ganz bekannter und berühmter Satz für das Judentum aus dem Alten Testament, das sogenannte Schema Yisrael. Höre Israel, 5. Mose 6, Vers 4, da heißt es, der Herr ist unser Gott, der Herr und sonst keiner. Darum liebt ihn von ganzem Herzen, mit ganzem Willen und mit ganzer Kraft. Und das hat Jesus, als er gefragt wurde, was sind die wichtigsten Gebote, zitiert und gesagt, Markus 12, Vers 30, darum sollst du den Herrn, deinen Gott, lieben, mit ganzem Herzen und ganzer Seele und all deinen Gedanken und all deiner Kraft. Und jetzt ist das für uns heute nochmal wichtig, wie wir das hören. Mit ganzem Herzen meint nicht inbrünstig, leidenschaftlich, mit ganzer Emotion. Und dann kommt noch der Wille dazu und dann kommt noch alle Kraft dazu. Das ist hier nicht so gemeint, sondern gemeint ist, du sollst Gott lieben von ganzem Herzen. Doppelpunkt, das meint, mit ganzem Willen, mit ganzer Kraft. Ja? Das ist eine Erklärung. Das ist nicht ein Gegensatz, der Wille und die Kraft. Jetzt haben wir ein wenig nachgedacht über das Herz. Und es ist wichtig, bei dem, was jetzt kommt. Wenn wir auf die Jahreslosung hören und ihr habt sie auch auf den Karten, die auf den Plätzen liegen, da lesen wir, wie Gott damals durch den Propheten Hesekiel zu den Menschen des Volkes Israel in der Verbannung etwas sagte und Gott sagt uns das heute auch. Ich schenke euch ein neues Herz. Das klingt doch prima, oder? Aber da ist ein Haken dabei. Stellt euch mal vor, ihr seid bei eurem Hausarzt und der sagt, ich sorge dafür, dass Sie ein neues Herz bekommen. Sie sind auf der Liste für eine Herztransplantation. Das ist ja eine gute, aber auch eine schlechte Nachricht. Denn da schließt ja auch eine Diagnose ein, mit Ihrem Herzen stimmt was nicht. Sie brauchen ein neues Herz. So geht es nicht weiter. Lange werden Sie es mit Ihrem alten Herzen nicht mehr machen. Und genau diese Diagnose hat Gott durch den Propheten Hesekiel hier auch für uns. Ich schenke euch ein neues Herz, lege einen neuen Geist in euch. Ich nehme das Herz von Stein aus eurer Brust und gebe euch ein neues Herz von Fleisch. In eurer Brust ist ein Herz aus Stein. So sagte das Gott damals, vor rund 2500 Jahren. So sagt er uns das heute. Ein Herz aus Stein, das ist eine für mich erschreckende, unangenehme Vorstellung. Stellt euch das mal vor. Ein Herz aus Stein in der Brust. Da gehört eigentlich ein lebendiges Herz, ein organisches Herz, ein Herz aus Fleisch rein. Elke Bussemeier, eine Künstlerin, die in unserer freien evangelischen Gemeinde Holzwickede zu Hause ist, hat zu dieser Jahreslosung ein Bild gemalt. Und das sehen wir jetzt hier und ihr habt es auch auf euren Postkarten, die ihr auch gerne dann mitnehmen dürft. Das ist ein ganz starker Kontrast, den wir da sehen. Schaut euch die linke Hälfte an, dieses Bildes. Da ist das Herz aus Stein. Und wenn du das so siehst, kannst du die Herzform kaum noch erkennen. Die verschmilzt ja geradezu mit dem dunklen, düsteren Hintergrund. Das sind alles kalte, dunkle Farben. Und die Oberfläche des Herzens ist rau, mit Rissen, ist verklüftet. Das ist wie Verletzung. Diese linke Bildhälfte wirkt sehr trostlos und traurig. Ein Herz aus Stein. Stein ist hart, kalt, leblos, unbeweglich. Ein Stein ist schwer. Wenn du einen Stein mit dir rumträgst, das belastet. Was bedeutet das? Wenn wir im Umfeld dieses Losungswortes im Propheten Hesekiel lesen, dann entdecken wir, dass es etwas mit der Beziehung zu Gott zu tun hat. Die Menschen, denen Hesekiel sagt, ihr habt ein Herz aus Stein, die hatten Gott vergessen. Sie nahmen ihn nicht mehr ernst. Sie hatten keinen Respekt mehr vor Gott. Sie hörten nicht mehr auf ihn. Sie ließen sich von Gott nicht mehr bewegen. Und sie suchten sich Ersatz für Gott. Und da kann man dann lesen, dass sie Glücksbringer hatten, Zauberbänder, magische Schleier für den Kopf. Und das gab ihnen, zumindest erhofften sie sich das, Sicherheit und Geborgenheit. Sie hatten falsche Propheten, falsche Altäre, an denen sie opferten. Und dann macht Hesekiel das im Lauf seiner Reden sehr deutlich. Diese kranke, gestörte, kaputte Beziehung zu Gott machte ihr Herz auch im Umgang mit anderen Menschen hart. Ungehorsam gegen Gottes Gebote, Lüge, Intrige, Gewalt, Mord, Schutzlose wurden unbarmherzig ausgebeutet und. Okay, sagst du vielleicht jetzt, das waren schlimme Verhältnisse, aber das ist doch nicht unser Thema. So sind wir doch nicht drauf. Dann lass uns doch mal hören, was Jesus zu dem Thema gesagt hat. Matthäus 15, Vers 18 bis 20. Jesus sagt, was aus dem Mund herauskommt, kommt aus dem Herzen. Und das macht den Menschen unrein. Denn aus dem Herzen kommen die bösen Gedanken und mit ihnen Mord, Ehebruch, Unzucht, Diebstahl, falsche Zeugenaussagen und Beleidigungen. Das ist es, was den Menschen unrein macht, aber nicht, dass er es unterlässt, sich vor dem Essen die Hände zu waschen. Wir haben in diesem Jahr den Römerbrief gelesen, von vorne bis hinten in den Gottesdiensten. Auch der Apostel Paulus im Römerbrief gibt uns genau diese Diagnose. Kein Mensch kann vor Gott als gerecht bestehen. Alle haben den rechten Weg verlassen, verdorben sind sie alle ausnahmslos. Niemand ist da, der Gutes tut, nicht einer. Wenn das stimmt, dann ist das eigentliche Problem heute in unserer Welt der Zustand unseres Herzens. Unser Herz ist der Ursprung von allem Bösen. Und da ist jeder von uns betroffen, ausnahmslos. Du kannst nicht sagen, die da oben sind schuld. Putin, wenn der weg wäre, wäre alles besser. Trump, wenn der nicht gewählt worden wäre, wäre die Welt besser. Nein. Wir hängen da alle mit drin. Wenn das dunkle Herz mit dem dunklen Hintergrund verschmilzt, dann zeigt das, mit solch einem Herz aus Stein sind wir, bist du und bin ich, Teil des Problems. Und wir sind nicht die Lösung. Du kannst die Welt nicht verbessern. Die anderen ziehen dich runter und du ziehst die anderen runter. Und wenn ich das so sage, dann meint das natürlich nicht, dass wir es nicht besser machen wollten. Natürlich. Gute Vorsätze gab es und gibt es viele. aber sie versanden. Sie bewirken auf Dauer nichts. Ein neuer Präsident macht die Welt dauerhaft nicht besser. Gute Vorsätze verändern nicht die Welt und auch nicht unser eigenes Leben. Und auch das gilt, wenn wir uns die linke Seite, diese Seite des Herzens aus Stein anschauen. Die Wurzeln sind auch heute unsere Distanz, die wir zu Gott haben. Deine Distanz, die du zu Gott hast. Und ist es nicht so? Wir finden für Gott viele Alternativen. Ganz nach dem Satz von Martin Luther, woran du dein Herz hängst, das ist dein Gott. Und das kann vieles sein, was absolut gut und hilfreich eigentlich ist. So kann der Partner für uns zum Gottersatz werden. Die Familie, der Beruf, Gesundheit, Anerkennung, andere, ein Hobby. Alles Dinge, die für uns schneller als wir denken an Gottes Stelle treten und zu unseren Götzen werden, zu unserem Ersatz für Gott. Eigentlich sollte ein Herz anders aussehen. Und jetzt schauen wir uns mal bitte die rechte Hälfte des Bildes an. Wir sehen dort ein Herz aus Fleisch. Warme Rottöne, die Umgebung nimmt diese Wärme auf und strahlt sie auch selber ab. Ein Herz aus Fleisch ist lebendig, ist warm, bewegt sich, funktioniert, hält den Körper am Leben. Was heißt das denn? Übertragen. Ein solches Herz, ein neues Herz, also ein neues Wesen, eine neue Haltung, Charakter, etwas ganz, ein neues Zentrum in unserer Person, das achtet und liebt Gott. Vers 27, ich habe uns das ausgedruckt, auch auf den Gottesdienstskripten, das ist der Vers nach der Jahreslosung. Vers 27, ich lege meinen Geist in euch, sagt Gott, und bewirke, dass ihr meinen Gesetzen folgt und meine Gebote achtet und sie erfüllt. Das heißt, mit diesem neuen Herz folgen wir Gottes Gebot, weil es in unser Herz hineingeschrieben ist. Mit dem neuen Herz ist Gottes Gebot nicht mehr etwas, was fremd dir gegenübertritt, wo du sagst, oh weia, was muss ich jetzt auch noch alles tun, überfordert mich ja alles völlig, sondern es ist dein ureigenstes Anliegen. Und diese Veränderung geschieht durch den Heiligen Geist. So wird das schon in Vers 26 sehr deutlich gesagt. Durch Gottes Geist. Liebe Gemeinde, ich höre das manchmal, dass Geschwister auf mich zukommen und sagen, wir brauchen mehr Krankenheilung, mehr Gebet um Krankenheilung. Wir brauchen mehr Gebet um Wunder, dass Gott sich verherrlicht, Übernatürliches geschieht. Ich bin da nicht gegen, aber das, was hier beschrieben ist, wenn ein Mensch ein neues Herz bekommt, das ist in meinen Augen ein machtvolleres Wirken, als wenn Gott einen Sturm stillt oder als wenn ein Kranker geheilt wird. Da greift Gott ein und ändert etwas an dem Grundproblem in dieser Welt, woran diese Welt seit Jahrtausenden krankt und nicht weiterkommt. Und was geschieht denn mit diesem neuen Herz, was durch Gottes Geist in uns ist? Im Galaterbrief, Kapitel 5, Vers 22, sind Auswirkungen dieses Geistes beschrieben. Liebe, Freude und Frieden, Geduld, Freundlichkeit und Güte, Barmherzigkeit, Treue, Bescheidenheit und Selbstbeherrschung. Stellt euch doch mal bitte vor, das wäre die Herzenshaltung aller Menschen, die Macht in dieser Welt haben. Aller Politiker und aller Leute, die in der Wirtschaft am Drücker sind und aller Leute, die mit dem Militär zu tun haben. Unsere Welt wäre auf einen Schlag völlig verändert. Und mit diesem neuen Herz kommen wir raus aus dem, ich wollte, ich sollte, ich müsste, hin zum tatsächlichen Tun des Guten. Mit diesem neuen Herz kommen gute Vorsätze ins Leben. Und mit diesem neuen Herz haben wir eine Ausstrahlung auf ein dunkles Umfeld, wo Menschen frustrierend sind, wo Menschen lieblos miteinander umgehen, wo gemobbt wird, wo es Ärger gibt. Ich fand einmal dieses Bild sehr schön, in einer Predigt habe ich es gehört. Bist du, so fragte der Prediger, bist du ein Thermometer-Christ oder bist du ein Thermostat-Christ? Bist du jemand, der als Christ immer die Umgebungstemperatur widerspiegelt und sagt, oh ja, das ist so ein schlechtes Klima auf meiner Arbeit, in meiner Familie, in meiner Ehe, fürchterlich. Wie die anderen da miteinander und mit mir umgehen, ganz schrecklich. Und dann spiegelst du das einfach wieder, ein Thermometer-Christ. Oder bist du ein Thermostat-Christ, der etwas ausstrahlt, der Veränderung reinbringt, weil du ein neues Herz hast, weil du auf Böses nicht mit Bösem reagieren musst, weil du auf Lieblosigkeit nicht in gleicher Weise antwortest, sondern weil du frei bist, ein freundliches Wort zu haben, auch jemand gegenüber, der ein Stinkstiefel ist. Und das nicht nur mit zusammengebissenen Zähnen, sondern mit einer ungeheuchelten Freundlichkeit. Und wenn wir so mit einem neuen Herzen unterwegs sind, sind wir nicht mehr Teil des Problems, sondern Teil der Lösung. So weit, so gut. Aber ganz so einfach ist das ja nicht mit dem neuen Herz. Also denken wir nochmal an das richtige Herz. Eine Herztransplantation, die kann ich ja nicht selber vornehmen. Ja? Manchmal so in Actionfilmen, da geht dann der Held so martialisch ran und schneidet sich irgendwas so, eine Kugel zum Beispiel aus dem Fleisch. Aber Herztransplantation ausgeschlossen. Und auch nicht der Hausarzt kann das machen. So nach dem Motto, ja, legen Sie mal hin, ich habe da noch ein Herz im Kühlschrank und das setze ich Ihnen jetzt ein. Das ist echt eine Nummer, eine Herztransplantation, ein großer Eingriff. Und das ist es auch im übertragenen Sinn. Gott muss eingreifen. Er ist der einzige Spezialist, der ein neues Herz geben kann. Ich schenke euch ein neues Herz. Und ich lege einen neuen Geist in euch und ich nehme das Herz von Stein aus eurer Brust und ich gebe euch ein Herz von Fleisch. So heißt es in Vers 26. Vier Verben, vier Tätigkeitsworte und alle haben Gott als Subjekt. Immer ist es Gott, der handelt. Und drei Worte davon, das ist so schön, wenn man das auf Hebräisch lesen kann, sind eigentlich dasselbe Wort. Ist nur unterschiedlich hier übersetzt. Schenken, legen und geben. Und alles heißt eigentlich wörtlich übersetzt geben. Ich gebe euch ein neues Herz. Ich gebe euch einen neuen Geist. Ich gebe euch ein Herz von Fleisch. Gott sagt, wenn es um das neue Herz geht, ich gebe. Ich gebe. Ich gebe. Und er tut das durch seinen Geist, durch den Heiligen Geist, das haben wir uns eben auch schon angeschaut. Damit dieses neue Herz aber überhaupt in dir und in mir sein kann, muss, das wird auch in der Losung, in dem Losungsvers ganz deutlich gesagt, muss das alte Herz raus. Und das ist der unangenehme Teil der Operation. Was heißt das denn, das alte Herz muss raus, wenn wir jetzt hier auf dieser übertragenen Ebene sind? Ich sage das mal so, es geht hier an dieser Stelle um einen Wechsel der Herrschaft, um einen Wechsel des Vorzeichens, des ganzen Vorzeichens, unter dem dein Leben steht. Normalerweise sagen wir, sagst du und sage ich, ich habe das Recht, mein Leben zu gestalten, dieses und jenes zu tun. Ich habe das Recht, mein Leben zu genießen. Ich habe das Recht, bestimmte Ziele zu verfolgen, das zu tun, von was ich will und von dem ich meine, dass es mir gut tut. Ich habe ein Recht darauf, Erfolg zu haben. Ich habe ein Recht darauf, mich durchzusetzen. Diese Haltung ist aber eine Sackgasse. Sie macht in der Konsequenz dein Herz immer härter. Diese Haltung, diese Herzenseinstellung, dieses Herz muss gehen. Und das heißt, hier musst du loslassen. Das kann schwer sein. Das ist der unangenehme Teil der Operation. Im Blick auf den Heiligen Geist heißt es dann hier, das hat mit Reinigung zu tun. Da muss diese Haltung, ich habe ein Recht und ich will jetzt dieses und jenes, das bringt ganz viel Verunreinigung in unser Leben. Da tun wir Dinge, die uns leid tun, immer und immer wieder. Und da tun wir Dinge, die anderen wehtun und dann auch leid tun, dass wir sie getan haben. Und die Reinigung kommt durch Vergebung. Durch das, was Jesus am Kreuz getan hat, dadurch, dass er für uns an unserer Stelle für diese Dinge starb, gelitten hat und gestorben ist. Diese Dinge loszulassen, dieses alte Herz loszulassen, ist nicht leicht. Das ist, wie wenn du vom 10-Meter-Brett springen willst und du hast es noch nie vorher versucht. Und du sagst dir, um Himmels Willen, wie soll das gehen? Und du musst es irgendwann wagen. Ich habe mal gestaunt, unser Sohn Simon, der ist auf 10-Meter-Brett gegangen. Das erste Mal, da war er, glaube ich, 6, 7 Jahre alt. Dann ging er da rauf und dann sprang er da runter. Zack, der hat gar nicht lange gezögert. Ich denke, was ist das denn? Ich sage, Simon, wie war es denn? Hast du Angst da oben? Nee, sagt er, ich habe die Augen zugemacht, bin einen Schritt nach vorne gegangen. Aber das braucht das auch, so einen Schritt. Wir müssen uns fallen lassen, in Gottes Arme. Wir brauchen dieses Vertrauen, wenn ich mein altes Herz loslasse, wenn ich die Kontrolle abgebe darüber, dass ich alles entscheide und gestalten und machen kann, wie ich es will. Dann laufen die Dinge schief, dann komme ich zu kurz. Diese Angst ist da. Und es geht nur als Wagnis, dieses alte Herz loszulassen und dann kommt mit dem neuen Herz, und da spüren wir aber auch vorher schon, ein ganz großes Vertrauen auf Jesus und auf Gott gegenüber. Das Vertrauen, dass Jesus mich versorgt mit dem, was ich brauche, dass er sich um mich kümmert und dass ich meine Sorgen auf ihn werfen kann. Und mit diesem neuen Herz lebe ich dann so, dass ich sage, Jesus ist mein Herr. Ich bin nicht mehr mein eigener Herr. Und an dieser Stelle gab und gibt es immer wieder Missverständnisse. Und deswegen möchte ich das nochmal genauer sagen. Wenn Jesus mein Herr ist, heißt das schon noch, dass ich Herr meiner Sinne bin. Ich bleibe auch verantwortlich für meine Entscheidungen. Jesus trifft nicht für mich die Entscheidungen, jeden Tag neu. Aber ich ordne mich Jesus unter. Ich sage, Jesus, ich möchte hören, was du sagst. Ich möchte mich korrigieren lassen von dir. Ich möchte mich leiten lassen von dir. Wie tut Jesus das? Wie ist Jesus Herr in unserem Leben? Tut er das durch Gebet? Tut er das durch den Heiligen Geist? Ja. Aber zuerst tut er das immer wieder durch sein Wort, durch die Bibel. Und alles Gebet und aller Heiliger Geist ohne die Bibel führen ins Nirvana. Da sind wir am Ende mit uns selbst allein, wenn wir nicht die Bibel, Gottes Wort haben. Und deswegen ist die Frage, wenn es um das neue Herz geht, liest du die Bibel? Und wenn ja, wenn du sie liest, lässt du es zu, dass Gott durch die Bibel zu dir spricht? Dass Gott durch die Verkündigung, durch die Predigten, die du hörst, zu dir spricht? Oder geht es dir so, dass du sagst, ja, das ist nicht für mich zutreffend? Ich erinnere mich Wir hatten in meiner alten Gemeinde ein Gespräch mit jemand und es war ein Punkt, wo wir gesagt haben, du bist Mitglied unserer Gemeinde und du verhältst dich hier ganz anders, als wir das in der Bibel lesen. Wie kommt das? Und wisst ihr, was die Antwort war? Ja, sagte er. Das stimmt, das steht so in der Bibel, aber Gott hat mir gezeigt, für mich gilt das nicht. War schwierig, auf der Basis weiter im Gespräch zu bleiben. Es ist ganz klar, die Bibel, die wir haben, muss ausgelegt werden. Die Bibel ist nicht wie der Koran, den man einfach zitieren kann und dann ist klar gesagt, was zu tun ist. Und in der Auslegung gibt es unterschiedliche Einstellungen, gibt es unterschiedliche Linien und Richtungen. Und das haben schon die Väter und Vorväter in den freien evangelischen Gemeinden gewusst. Und darum heißt es in der Präambel, die Bibel ist Gottes Wort, ist Maßstab für unsere Lehre, für unser Leben und für unsere Gemeinde. Die Fragen der Auslegung bleiben dem Gewissen des Einzelnen überlassen. Und was heißt das? Ist jetzt alles beliebig, kann sich jetzt jeder denken, was er will. Und der eine sagt, ich lege das so aus, und der andere sagt, ich lege das so aus. Der eine sagt, Frauen können Pastor werden, der andere sagt, nee, Frauen können nicht Pastor werden. Und dann sagst du am Ende, ja, sowieso alles egal. Kann ja jeder sich auslegen, was er will. Ich denke, der Schlüsselpunkt, die entscheidende Frage ist, mit welcher Haltung wir der Bibel, Gottes Wort gegenüberstehen. Erwarte ich, dass Gott zu mir redet, dass Gott mich korrigiert? Gebe ich Gott den Raum, durch einen Bibeltext mich auf einen neuen Weg zu bringen, als ich es bisher gedacht habe? Es gibt ein altes Kirchenlied, Herr, dein Wort, die edle Gabe, diesen Schatz erhalte mir, denn ich ziehe es aller Habe und den größten Reichtum für, wenn dein Wort nicht mehr soll gelten, worauf soll der Glaube ruhen? Mir ist nicht um tausend Welten, aber um dein Wort zu tun. Die Haltung, die in diesem Lied ausgedrückt ist, diese Ehrfurcht vor Gottes Wort, die brauchen wir auch, wenn wir um die Auslegung eines Bibeltextes ringen. Also, können wir uns mit dieser Haltung unter Gottes Wort beim Bibellesen stellen, unter eine Predigt stellen? Das schließt natürlich ein, dass ich das tue, wenn ich eine Predigt höre, was in Apostelgeschichte 17 steht, dass ich prüfe, ob sich das auch wirklich so verhält, wie der Predigende es sagt, ob das so in der Bibel bestätigt ist. Aber habe ich diese Haltung? Das ist die entscheidende Frage. Und ohne Bibellesen, ohne den Umgang mit der Bibel in solch einer Art, überlebt dein neues Herz nicht. Das scheint mir ganz klar und eindeutig zu sein. Ohne das geht es nicht. Ohne Bibellesen überlebt unser neues Herz nicht auf Dauer. So können wir also das neue Herz pflegen, warten und nähren. Und wenn wir hier auf der rechten Seite nochmal gucken, auch das fleischerne Herz hat so Unebenheiten, hat Risse und auch das alte Herz ist schemenhaft noch unter dem neuen Herz zu erkennen. Das zeigt, ja, die Veränderung hat stattgefunden, das neue Herz ist da und ist Realität. Aber es bleibt auch ein Weg, ein Prozess. Ein neues Herz heißt nicht, dass alle Probleme beseitigt sind. Diese alte Haltung, die auf der linken Seite mit dem harten Herz, dem Herz aus Stein beschrieben ist, die bleibt unterschwellig noch da. Die kommt immer wieder mal zum Vorschein. Aber das neue Herz ist die Realität, die unser Leben bestimmt und in der wir in dieses Jahr gehen. Und wenn wir dieses neue Herz nähren, wenn wir ihm Raum geben, dadurch, dass wir Gottes Wort aufnehmen und vertrauen und danach, was wir dort hören, auch unser Leben gestalten, dann sind wir auf dem Weg zu neuen Ufern. Und dann werden aus guten Vorsätzen auch Lebenswirklichkeit wird daraus. Mit einem neuen Herz, mit einem fleischernen Herz, was Gott uns schenkt. Amen.
Wir wollen aufstehen gemeinsam und wir beginnen einfach mit diesem Lied. Gib mir ein neues, ungeteiltes Herz. Ich denke, das ist uns allen bekannt. Diese Bitte einfach Gott zu bitten, verändere du mich, Gott, arbeite du an mir und sei du derjenige, der mich verändert. Was mich bewegt, lege ich vor dich hin. Herr, ich komme zu dir und ich schütte mein Herz bei dir aus. Was mich hindert, ganz bei dir zu sein, räume meine Sorgen sind dir nicht verborgen, du wirst sorgen für mich. Voll Vertrauen will ich auf dich schauen, Herr, ich baue auf dich. Gib mir ein neues, ungeteiltes Herz. Fülle bei dir zu sein, räume auf. Meine Sorgen sind dir nicht verborgen, du wirst sorgen für mich. Voll Vertrauen will ich auf dich schauen, Herr, ich baue auf dich, gib mir ein neues. Lege ein neues Lied in mein Herz.
Ich nehme deine Hand. ein Lied erklingt in der Nacht. Du hast mir Freiheit gebracht, hast neues Leben geschenkt. Mein Geist erhebt dich und singt, ein neuer Anfang mit dir. Der Horizont wird vor mir, du nimmst mich an deine Hand. Ich geh mit dir in ein neues Land. Ich kann die Freiheit spüren, die dein Geist gibt. Und nehme deine Hand und lass mich fühlen von dir auf gutem Weg in dein verheißenes Land. Ich kann nicht alles verstehen, doch werde ich gehen, denn deine Wege sind gut. Ich schaue auf, fasse Mut. Es kann es Besseres geben, als mit dem König zu leben, der selbst den Tod überwand. Jetzt kann ich gehen in dein weites Land. Ich kann die Freiheit spüren, die dein Geist gibt. Ich verheißenes Land, der Füße auf weites Land. Ich kann die Freiheit spüren, dein Geist gibt. Ich nehme deine Hand und lass mich fühlen von dir auf gutem Weg in dein verheißenes Land.
Forme mich, fülle und gebrauche mich. Ich lege mich ganz in des Körpers an. Rufe mich, führe mich, leite mich und begleite mich. Ich lege mich ganz in des Körpers an.
Und Herr, das können wir tun. Da brauchen wir keine Angst bei zu haben. Herr, wir dürfen uns in deine Hand legen. Wir dürfen uns darauf einlassen, dass du unser Leben veränderst. Wir dürfen uns darauf einlassen, Herr, dass du unser Herz anrührst, dass du unser steinernes Herz mit deinem lebendigen Herz austauscht. Und dass du es formst, uns damit formst und dass du an uns arbeitest. Herr, und wir sprechen dir unser Vertrauen aus, weil du gut bist.
Du willst geben. Und ich bitte dich, Herr, dass wir das auch annehmen, dass du mich, dass du uns bereit machst, das anzunehmen, was du uns gibst. Das neue Herz, deinen Heiligen Geist. Und dass du uns hilfst, unser altes Herz loszulassen. Diese Haltung, die immer wieder auch uns aus dem Knopfloch schaut, wo wir selber die Herren sind und damit doch nicht weiterkommen. Herr, hilf uns, das anzunehmen, was du uns gibst, dieses neue Herz, deinen Geist.
Lege deine Sorge, leg sie ab in meiner Hand. Du brauchst mir nicht zu erklären, denn ich hab dich längst erkannt. Lege deine Ängste nieder, die Gedanken in der Nacht. Frieden gebe ich dir wieder, Frieden hab ich dir gebracht. Lege sie wie nie. Deine Sünde nieder, gib sie mir mit deiner Scham. du brauchst sie nicht länger tragen, denn ich habe sie bezahlt. Lege sie nie in meine Hand. Komm, leg sie nieder, lass sie los in meine Hand. Lege sie nieder. Alles fallen, nichts ist für deinen Gott zu groß. Lege deine Zweifel nieder, dafür bin ich viel zu groß. Hoffnung gebe ich dir wieder, lass die Zweifel einfach los. Lege sie nieder. Alles fallen, nichts ist für deinen Gott zu groß. Amen.
Ja, die üblichen Schlussansagen eines Gottesdienstes empfallen eigentlich heute, weil Kaffee um die Uhrzeit ist sowieso für den Kreislauf nicht so gut. Lassen wir mal einfach weg. Ja. So dass ich eigentlich nur dazu nochmal aufrufen möchte, nochmal zusammen zu beten. Und dazu bitte ich aufzustehen. Herr Vater, wir wollen dir Dank sagen, dass du uns ein neues Herz schenken willst, dass du uns halten willst, umgeben am Abend, am Morgen, den ganzen Tag, Herr. Dafür wollen wir dir danken. Ein Jahr liegt vor uns, wir dürfen wissen, dass du mit dabei bist. Wir wollen dich um deinen Segen bitten für das, was wir tun und wollen dich darum bitten, dass du an uns arbeitest. Dass wir uns bereit machen, dass wir diesen Herzaustausch zulassen, Herr. Herr, wir wollen zu dir beten, so wie du es uns gelehrt hast. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben und schuldigen. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Dein ist das Reich, die Kraft und die Herrlichkeit, die Ewigkeit.
Amen.
Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, bewahre eure Herzen und Sinne in Jesus Christus. Amen. Ich wünsche euch noch einen schönen Abend des ersten Tages in diesem Jahr.